Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich bin für dich da, um dich in der Kinderwunschzeit zu begleiten, um dir Tipps, Tricks, Empfehlungen mitzugeben, wie du ja von deinem Gefühl, von deinem Mindset besser mit deinem Kinderwunsch zurechtkommst, dass du mehr in die Leichtigkeit, mehr ins Vertrauen kommst und ja, es dir einfach gut geht, trotz Kinderwunsch, trotz Kinderwunschbehandlung vielleicht auch, und du dich ja persönlich weiterentwickeln kannst, du wachsen kannst an dieser ja durchaus Lebenskrise, kann man schon sagen dazu, definitiv. Und ich habe heute für dich einen ganz, ganz tollen Interviewgast, und zwar ist es Benedikt Schwan. Und Benedikt ist Autor des Buches Ohne Kind. In diesem Buch geht es darum, er beschreibt, er wird es auch gleich im Interview auch nochmal ganz genau erzählen, aber er ist eben unfruchtbar, Azoospermie, und er beschreibt, wie es ihm damit ging, wie seine Reise war, aber eben auch Forschungsergebnisse, die er teilt, und auch, ja, total wichtiges Wissen, was er quasi rüberbringt in seinem Buch. Und es ist ein Buch für die Männer als Zielgruppe in erster Linie, aber es wird oder kann auch vielen Frauen ein sehr hilfreiches Tool sein, um vielleicht auch mit den Männern besser umgehen zu können, sie besser zu verstehen. Und ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr tolles Buch. Und wir sprechen über seine Reise, was er erlebt hat, was für Erfahrungen er gemacht hat, wie es ihm mit der Diagnose geht, was er und seine Frau sich momentan ja alternativ überlegt haben, wie es bei ihnen jetzt weitergeht. Wir sprechen auch um den Beitrag von der Gesellschaft und der Politik bei dem ganzen Thema unerfüllten Kinderwunsch. Warum man in Deutschland vielleicht auch eher später in die Familienplanung einsteigt, weil das ist auch was er eben auch beschreibt bei sich selbst oder eben in seiner Erfahrung, dass sie ja relativ spät eigentlich erst gestartet haben und es natürlich jetzt ein bisschen problematisch ist. Da ist es vielleicht auch nicht mehr ganz so easy mit den eigenen Kindern. Ja, wir reden über den Umgang mit Männern, was hilft da, wie können Frauen unterstützen, wie schaffen es Männer vielleicht auch offener darüber zu sprechen, über ihre Emotionen, genau, darüber sprechen wir alles. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Interview. Ich finde, man hört Benedikt einfach sehr, sehr gerne zu. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Freude mit unserem Gespräch und würde mich auch freuen, wenn du mir auf Instagram oder per E-Mail ein Feedback hinterlässt, wie dir die Folge gefallen hat, ob du sie mit deinem Mann zusammen, mit deinem Partner zusammen angehört hast. Genau, also gerne eine Rückmeldung, würde ich mich sehr drüber freuen. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit unserem Gespräch. Hallo Benedikt, schön, dass du hier bist in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, weil in den letzten über 70 Folgen meines Podcasts ist wirklich die Anzahl der Männer, die ich hier hatte, kannst du an einer Hand abzählen. Und deswegen ist es im positiven Sinn was ganz Schönes und Besonderes, dass du heute hier bist. Und wir sprechen über ein Thema, was sich sehr, sehr viele Frauen schon gewünscht haben von mir für eine extra Folge. Es geht nämlich um den unerfüllten Kinderwunsch aus der männlichen Perspektive. Und jetzt nochmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, danke. Freue mich auch sehr.
Sehr schön. Ich habe im Intro schon ein bisschen was zu dir erzählt. Und ich finde es einfach nochmal schön, in deinen eigenen Worten zu hören. Wer bist du? Wo lebst du? Was machst du? Erzähl einfach mal.
Ja, also ich bin Wissenschaftsjournalist, schreibe unter anderem über neueste Forschungsergebnisse, aber auch über Technik, so Sachen wie jetzt zum Beispiel die neuen iPhones oder so. Und ich habe vor mittlerweile fast 4 Jahren erfahren, dass ich zeugungsunfähig bin und habe mich dann quasi auf so eine Reise begeben, um rauszukriegen, warum das bei mir der Fall ist und wie überhaupt die aktuelle Situation ist. Und daraus habe ich ein Buch gemacht, das Ohne Kind heißt. Was ich vor allem so merkwürdig fand, ist halt, dass Männer darüber kaum reden und dass es ein absolutes Tabuthema ist, obwohl unfassbar viele Menschen, also es dürften in Deutschland Hunderttausende sein, obwohl das niemand erfasst, also vielleicht sind es auch ein paar Millionen, die von Zeugungsunfähigkeit oder zumindest von Problemen bei der Zeugung betroffen sind und keiner redet darüber. Und ich versuche das Thema halt so ein bisschen dann jetzt auch endlich mal in die Öffentlichkeit zu bringen, weil viele, viele Männer darunter einfach leiden und jetzt einfach auch niemanden haben, der darüber was sagt.
Ja, absolut. Und darf ich dich fragen, wie alt du bist, jetzt, also jetzt momentan, dass man mal so das ein bisschen einordnen kann?
Ja. Also die Timeline ist so ein bisschen verrückt. Also wir haben angefangen zu versuchen, Kinder zu kriegen. Da waren wir 35 beziehungsweise 34 Jahre. Meine Frau ist ein Jahr jünger als ich. Wir sind dieses Jahr 14 Jahre verheiratet, auch sehr glücklich verheiratet. Und dann haben wir quasi so 4-5 Jahre rumprobiert, ohne Stress irgendwie, was wahrscheinlich ziemlich bescheuert war. Und ich bin dann tatsächlich erst, als ich 41 war, endlich mal in so ein Kinderwunschzentrum rein und habe dann meine Spermien analysieren lassen. Und dann kam eben genau diese Sache raus. Ja? Das heißt, ich war 41, als ich das wirklich erfahren habe. Mittlerweile bin ich allerdings noch viel älter, nämlich 44.
Okay. Naja. Okay, also wenn du, lass uns noch mal ganz kurz, weil du hast jetzt auch gerade gesagt, du bist eben Autor von dem Buch Ohne Kind und das kam ja jetzt im August diesen Jahres raus. Ja. Und lass uns ganz kurz, bevor wir in eure Geschichte so eintauchen, die super spannend ist, finde ich, auch noch mal so über das Buch sprechen. Also was geht's denn in dem Buch Ohne Kind?
Also es ist so eine Kombination aus meiner eigenen Geschichte. Also warum hat es so lange gedauert, dass wir einen Kinderwunsch entwickelt haben und wie bin ich dann mit meiner Unfruchtbarkeit umgegangen? Das heißt, also es ist ein medizinischer Bericht einerseits. Was kann man machen als Mann? Was habe ich gemacht? Wie hat sich das angefühlt? Parallel ist es aber auch eine Reportage geworden, was es heißt, Vater zu sein heutzutage, weil das Problem ja so ein bisschen ist, dass Männer das auch immer weiter wegschieben von sich und auch die Frage irgendwie immer im Raum steht, will man das überhaupt und warum dauert es halt so lange, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt? Und ja, ich habe selbst versucht, ein bisschen rauszufinden, warum es bei mir so ist, aber auch in anderen Ländern. Also ich habe zum Beispiel mir Japan angeguckt, was ein Land ist, wo es immer weniger Kinder gibt, das also quasi fast schon ausstirbt. Ich war in Amerika, ich habe da mit einem Mann geredet, der ist polygamer Mormone, der hat 150 Kinder gezeugt, um dann quasi so ein bisschen so die andere Seite zu sehen, also ich hier mit 0, er mit 150. Und Ohne Kind ist aber auch ein Ratgeber, wo gesagt wird, was man machen kann als Mann, also sowohl medizinisch als auch psychologisch, welche Möglichkeiten es gibt. Aber es versucht auch darzulegen, dass wir wissenschaftlich quasi zu dem Thema noch fast nichts wissen. Also wir wissen in der Fortpflanzungsmedizin sowieso erstaunlich wenig, obwohl wir da sehr, sehr viele Sachen auch heute benutzen. Aber was ich mit dem Buch einfach versucht habe, ist die Sache für mich selber zu verarbeiten, aber auch zu gucken, wie ist so der Kontext? Und es hat mir einerseits ein bisschen geholfen, irgendwie selbst von meinem eigenen Kinderwunsch vielleicht auch abzulenken in irgendeiner Form, indem ich dann halt gesehen habe, wie es anderen geht, weil man sich immer besser fühlt, wenn man halt sieht, dass man nicht der Einzige mit dem Problem ist. Aber wirklich gelungen ist es mir natürlich dann auch nicht.
Okay. Was bedeutet das, wirklich gelungen ist es dir nicht? Was meinst du damit?
Also, wir haben halt nach wie vor das Problem nicht gelöst. Ja. Also wir haben selber, das Buch endet quasi mit so einer Art Cliffhanger. Wir haben halt selber auch uns überlegt, ob wir vielleicht adoptieren, ob ich einen bestimmten medizinischen Eingriff noch vornehme, mit dem geguckt werden kann, ob in den Hoden vielleicht noch Spermien vorhanden sind. Aber letztlich endet es so ein bisschen mit so einer Frage, wie geht man jetzt damit um, weil wir selber quasi auch es erlebt haben, dass uns die Zeit einfach davon gelaufen ist. Wir sind jetzt 44 und 43 Jahre alt. Wenn wir jetzt tatsächlich noch so eine Operation machen würden, um zu gucken, ob ich tatsächlich vielleicht doch noch Spermien im Hoden habe, müsste meine Frau diese ganze Kinderwunschbehandlung durchlaufen. Und das ist in dem Alter, ist es erstmal sehr, sehr schwer. Es ist sehr, sehr hart medizinisch. Die Chancen sind sehr, sehr gering. Das heißt, die liegen bei uns so bei 15-10% ungefähr. Die Statistiken sind da ja immer sehr, sehr unterschiedlich. Es ist auch so ein bisschen, das Buch ist auch so eine Warnung, dass man halt sich mit dem Thema deutlich früher hätte beschäftigen müssen. Ja. Und was ich damit meinte, dass mir das Buch da quasi nichts geholfen hat, ist halt einfach, ich habe halt das, bin immer noch traurig sozusagen. Ich habe halt die Sache einfach nicht bewältigt. Ja. Und war vielleicht auch eine verrückte Idee zu meinen, wenn ich darüber jetzt ein Buch schreibe, geht es mir nachher vielleicht besser. Es geht mir ein bisschen besser, aber es ist vor allem halt auch so ein bisschen auch die Möglichkeit, an andere Männer ein bisschen ranzukommen, die jetzt auch auf mich zukommen, weil ich dieses Buch gemacht habe. Und ich fühle mich dann vielleicht ein bisschen weniger irgendwie alleine.
Ja, das hilft schon viel, definitiv. Und die Männer, die da auf dich zukommen oder die dein Buch lesen, was sind das für Männer? Also im Sinne von, sind die in einer Kinderwunschbehandlung, beschäftigen die sich erst gerade mit dem Thema Familienplanung, haben die schon abgeschlossen mit ihrem Kinderwunsch? Was sind das so für Männer? Wer ist da so die Zielgruppe?
Also das Buch hat quasi keine richtige Zielgruppe in dem Sinne, dass es nur für Männer ist. Es ist definitiv auch was für Frauen, weil Frauen damit auch verstehen können, was Männer in diesem Zeitraum vielleicht da auch durchmachen. Ja, also weil einfach Männer da auch sehr ungern drüber reden, leider. Ich habe nie ein Problem da gehabt, darüber zu reden, weil ich halt einfach auch familiär so aufgefangen bin. Also meine Familie hat mich aufgefangen. Es war für meine Frau nie irgendwie ein Problem in dem Sinne, dass unsere Beziehung da in Frage gestanden hätte. Das heißt, da geht's mir gut und da kann ich deswegen auch drüber reden. Männer, die jetzt auf mich zukommen, sind vor allem Leute, die Kinderwunsch haben, die Probleme haben, die teilweise zeugungsunfähig sind, von denen ich das einfach nicht wusste. Ja, also ich habe hier im Umfeld ein junges Paar, die sind, ich glaube, so um die 27, 28 Jahre alt. Die haben irgendwie bis zu 15.000 Euro schon ausgegeben für Kinderwunschbehandlungen, wovon ich nichts wusste. Und der Mann kam auf mich zu, nachdem er gehört hat, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Die haben also uns vorher dazu nichts gesagt. Ich habe einen anderen Freund, der auch ein Kollege ist, der aktuell das Problem hat, dass er zu wenig Spermien im Ejakulat hat, was natürlich die Befruchtung schwierig macht. Und der hat mir dann seine 5 aktuellen Spermiogramme dann auch gezeigt und mich dann gefragt, was könnte er noch machen und so. Also es gibt da auch sehr, sehr viel Unwissen irgendwie über bestimmte Faktoren. Und da kommen jetzt wirklich Leute aus dem Busch, wo ich das einfach nicht erwartet hätte. Und einerseits ist es toll, weil ich dann auch merke, ich bin nicht ganz allein. Aber andererseits ist es halt auch unfassbar, dass viele Leute einfach da alleine mit diesem Thema rumlaborieren und sich keine Hilfe suchen können, weil es halt auch kaum Hilfe gibt.
Ja, deswegen ist es einfach so wichtig, offen darüber zu sprechen, weil ich finde, es sollte kein Tabuthema sein eigentlich. Vor allem, weil es einfach immer mehr Paare betrifft.
Also ich finde es bei Frauen toll, dass sie mittlerweile so offen damit umgehen. Man sieht es ja auf Insta, also da gibt es ganz, ganz viele Frauen, die tatsächlich sehr offen ihre Situation schildern, detailliert auch schildern, was ich total wichtig finde und dann da auch Support kriegen, ist sehr wichtig. Aber Männer machen das aktuell einfach noch nicht, obwohl die, wie gesagt, in dem gleichen Ding irgendwie drin hängen. Man muss natürlich auch sagen, dass Kinderwunschbehandlungen aktuell absolut zu 99% auch auf die Frau abzielen, weil beim Mann gibt es ein paar Methoden, die man anwenden kann. Man kann mit Hormonen arbeiten, mit anderen Medikationen, man kann organisch gucken, ob da Probleme vorliegen. Aber Kinderwunschzentren sind sehr, sehr schnell auch damit dabei, dass halt dann eine Samenspende angeboten wird, weil das das Ganze dann halt einfacher macht. Es ist toll, dass es das gibt, dass diese Möglichkeit besteht, aber viele Männer wollen natürlich genauso wie Frauen auch eigene Kinder haben. Und es ist halt so, dass die Forschung auch bei Männern, wie ich festgestellt habe, noch deutlich hinter dem hinterherhinkt, was wir bei der Frau wissen, weil eben die Frau diejenige ist, die halt auch immer behandelt wird, was natürlich auch nicht schön ist, weil diese ganze Last dann auch auf der Frau liegt. Also der Mann kann der Frau da auch nicht helfen. Also die Forschung muss da deutlich aktiver werden, damit wir gucken, dass eben diese Problematik auf Männerseite einfach weniger wird. Weil in 50% aller Fälle ist eben der Mann mindestens beteiligt.
Ja, dass man einfach besser, ja, besser versteht quasi, was da was beim Spermiogramm auch schief laufen kann und sowas. Oder wie man das verbessern kann, was es für Therapiemöglichkeiten noch gibt,
genau,
vielleicht.
Genau. Also es gibt in vielen Fällen noch überhaupt keine Therapie. Also ich kann ein bisschen was zu mir selber erzählen. Meine Diagnose nennt sich Azoospermie. Das heißt in der Praxis, dass in meinem Ejakulat keine Samenzellen drin sind, also keine Spermien. Das heißt, das Ejakulat sieht ganz normal aus, aber es sind halt einfach keine Samenzellen drin, die die Eizelle befruchten könnten. Das kann verschiedene Gründe haben. Es gibt organische Gründe, das heißt, dass Samenleiter zum Beispiel verstopft sind durch verschiedene Krankheiten, die es da gibt. Es gibt andere Krankheitsbilder wie das sogenannte Kleinefelter-Syndrom, wo dann der Hoden relativ klein ist. Das ist alles bei mir nicht der Fall. Also ich bin völlig gesund. Das ist alles abgeklärt und abgecheckt worden. Das heißt, bei mir könnte es eigentlich nur genetisch bedingt sein. Ich bin in mehreren genetischen Studien, also ich beschäftige mich damit schon sehr intensiv, habe da direkten Kontakt auch mit den Wissenschaftlern, die dann immer gucken, was, ob ich vielleicht in bestimmte Gruppen reinfalle, wo man weiß, da gibt es dann später Probleme. Bisher wurde da aber nichts entdeckt. Das heißt, bei mir ist es einfach so, ich stehe da komplett ohne eine Erklärung. Also es ist einfach so. Und das ist schon ziemlich krass irgendwie. Und wie gesagt, es gibt da die verschiedensten Varianten von Unfruchtbarkeit beim Mann. Das Klassische, würde ich sagen, ist halt einfach, dass zu wenig Samenzellen im Ejakulat sind. Also es gibt da verschiedene Quoten. Man spricht da von diesen berühmten 39 Millionen, die die WHO mal festgelegt hat. Dieser Wert ist mittlerweile zwischendurch auch mal runtergesetzt worden, weil halt unsere gesamte Samenqualität halt abnimmt. Also da gibt es Studien, die besagen, in den letzten 50 Jahren hat sich die Spermienkonzentration ungefähr halbiert. Und wir haben keine Ahnung, woran das liegt. Es gibt verschiedene mögliche Gründe, aber im Grunde ist das alles unerforscht.
Ist schon auch verrückt, ne? Also weil es ist ja, hat ja wirklich einfach auch eine krasse Auswirkung.
Genau, also wenn die Samenzelle nicht da ist und die Eizelle nicht befruchten kann, gibt es halt keine Kinder. Also Männer haben schon einen wichtigen Beitrag auch.
Ja, auf jeden Fall 50% zu dem Ganzen, definitiv.
Ja.
Absolut. Ja, also du hast jetzt schon ganz viel erzählt so zu eurer Geschichte und auch, ja, wie es bei euch so losging mit der Familienplanung. Und ich fände es total schön, wenn du uns nochmal so ein bisschen ja, mehr mitnimmst auf eure Reise. Also du hast erzählt, mit 34, 35 habt ihr euch mal so überlegt, naja, Familie wäre ja ganz gut.
Ja.
Also vielleicht nimm uns da mal mit, war also ich sage jetzt, du hast es vorhin ja eigentlich schon gesagt, ich nehme da jetzt einfach deine Worte, warum so spät? Warum erst mit 34, 35?
Ja, also erstmal sind wir da nicht ganz unnormal. Ich habe vor unserer Aufnahme hier auch nochmal auf die Statistik geguckt. Das aktuelle Durchschnittsalter bei einer Frau liegt bei 29,02 oder so. Allerdings ist die Mehrzahl der Frauen, die schwanger werden in Deutschland, also es sind ungefähr, ich glaube, 38% oder so, zwischen 30 und 35. Ja, also das heißt, dieser Wert ist komplett nach oben gerutscht. Ja. Und gerade, ich würde jetzt mal sagen, so im Bildungsbürgertum, ich mache hier gerade Anführungszeichen, also Leute, die halt in der Mittelschicht sind, die sich um ihre Karriere kümmern, da ist es relativ normal, dass man mit 35 erst überhaupt oder mit 33 oder so überhaupt darüber intensiver auch nachdenkt, beziehungsweise sich das überhaupt auch leisten kann erst, weil erst ab diesem Moment ist man tatsächlich so gesettelt, dass man sich das vorstellen kann, ja. Und wir denken da sehr, sehr viel immer drüber nach und machen es halt nicht. Und dann verschieben wir das. Und umso problematischer wird dann nachher diese Umsetzung dieses Kinderwunsches auch. Weil eigentlich die fruchtbarste Zeit, die ideale Zeit, Kinder zu kriegen, bei Anfang 20 bis Mitte 20 liegt. Aber das macht halt quasi keiner mehr. Zumindest in gewissen, in gut verdienenden Schichten sozusagen, ja. Also es ist relativ unnormal, dass man da früh mit anfängt. Bei uns war es einfach so, ich und meine Frau sind, wie gesagt, dieses Jahr 14 Jahre verheiratet. Wir haben gute Karrieren, wir haben uns ausbilden lassen. Meine Frau hat einen Bachelor gemacht, einen Master gemacht. Und in dieser Zeit war es halt einfach so, dass ich immer so ein bisschen dachte, meine Mutter hatte mich mit 35 Jahren. Und das war für die 70er, also ich bin in den 70ern geboren, 75 geboren, war das relativ unnormal. Aber ich dachte immer, ja, geht ja. Und deswegen war das so ein bisschen so für mich so die Zahl, wo ich dachte, ab da müssten wir jetzt wirklich mal dann loslegen rechtzeitig. Meine Frau war, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt 34. Und dann ging dann quasi die Zeit so ins Land, da wir beide jetzt nicht so einen extremen Kinderwunsch hatten die ganze Zeit über. Also meine Frau hatte irgendwie nie so die Panik, dass es irgendwie nicht klappen könnte. Also es war jetzt nie so, dass sie immer auf die biologische Uhr geguckt hat. Das heißt, es war irgendwie so eine lockere Nummer und dann gingen die Jahre dann wirklich ins Land. Also es ist faszinierend. Also ich kann das nur allen Leuten sagen, die irgendwie ab Mitte 30 sind, zwischen 35 und 40, man kann sich eigentlich quasi nicht mehr daran erinnern, was man gemacht hat. Die Zeit geht sehr, sehr schnell ins Land. Ja, und dann ging es halt dann los, dass wir uns halt dann endlich haben abchecken lassen. Ich mit 41, sie hat sich dann natürlich auch noch untersuchen lassen. Ich war dann quasi der Erste. Es war eine ganz komische Situation. Ich war allein in Berlin. Sie war ungefähr 1000 Kilometer weg. Und ich war dann der Erste, habe dann in das Kinderwunschzentrum mich begeben, habe die Spermienprobe machen lassen. Morgens um 8 war das. Und konnte dann nachmittags schon die Diagnose holen. Das geht in Berlin immer ganz fix. Und das war ausgerechnet an dem Tag, als diese Anschläge am Breitscheidplatz gab, am 19. Dezember 2016. Und es war wirklich Wahnwitz. Also ich hätte damit einfach nicht gerechnet. Es war klar, irgendwas wäre, aber man denkt als Mann meistens, es liegt eher an der Frau als am Mann. Und ja, und dann sind wir halt so ein bisschen weitergegangen. Meine Frau hat sich dann noch untersuchen lassen. Ich habe einige Monate später mein Sperma nochmal untersuchen lassen, weil ich dachte, vielleicht ist es einfach nur ein Fehler. Da war das gleiche Ergebnis. Ich habe mich zum Ende des Buches, das beschreibe ich in dem Buch auch, nochmal komplett durchchecken lassen an einem Zentrum, das sich speziell auch um Männer kümmert. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Die meisten Kinderwunschzentren sind sehr stark auf die Frau abgestellt. Und man sollte definitiv gucken, dass man halt Experten auch für den Mann findet. Also ich bin sehr angetan von den Sachen, die in Münster machen. Da gibt es ein universitäres Kinderwunschzentrum zusammen, aber auch mit einer Forschungseinrichtung, die sich ganz speziell auch um männliche Reproduktionsmedizin kümmert. Und da habe ich mich nochmal komplett durchchecken lassen, aber auch mit dem gleichen Ergebnis. Also das war schon relativ krass. Und aktuell ist die Situation, wir hatten überlegt, ob wir adoptieren, haben es erstmal für uns ein bisschen ausgeschlossen, weil man, bevor man adoptieren soll, definitiv den Kinderwunsch abgeschlossen haben sollte, medizinisch. Und es geht bei einer Adoption immer nur ums Kind. Es geht nicht um den eigenen unerfüllten Kinderwunsch. Und es wäre für uns ein bisschen egoistisch gewesen, wenn wir quasi auf diese Art das Problem sozusagen gelöst hätten. Aktuell überlegen wir zum Beispiel, ob wir vielleicht eine Pflegefamilie werden, einfach um auch die Möglichkeit zu haben, so ein bisschen unsere Elternaspekte auch mal ausleben zu können. Also ich hab Patenkinder, ich habe nicht nur Neffen und ich mache das total gerne, einfach mit Kindern auch denen was beizubringen und solche Sachen. Und das fehlt mir total und das habe ich halt zunehmend auch einfach gemerkt. Und das ist so ein bisschen unsere aktuelle Situation. Aber wie ich schon sagte, es ist blöd, dass uns einfach die Zeit davon gelaufen ist. Und ich habe mit einem Forscher mal geredet, der meinte, also ungefähr 70% aller Fälle in den Kinderwunschzentren wären nicht da, wenn die Leute mit 25 probieren würden. Und das stimmt. Also es ist echt so. Also wir machen das alles viel zu spät und wir sollten uns früher darum kümmern. Und es wäre halt schon auch möglich, denke ich, wenn der Staat die Leute besser unterstützen würde. Ich kenne das hier aus Norwegen. Da haben Frauen noch früher Kinder. Und da ist es halt auch teilweise so, dass es relativ normal ist, dass man 2, 3 Kinder auch mit 25, 26 hat. Und ich denke mir dann, ja, also im Prinzip geht das ja. Also dann, wenn man die Kinder so früh hat, dann sind die dann auch früher aus dem Haus und dann kann ich mit 45, 46 auch weiter noch meine Karriere noch fortführen. Also wir sollten da grundsätzlich drüber nachdenken, wie wir überhaupt mit Kindern umgehen in unserer Gesellschaft, mit dem Kinderkriegen. Und das auch insgesamt lockerer sehen. Ja, wir sehen das immer so als Projekt und das ist irgendwie auch nicht gut für die Kinder und auch nicht gut für uns, glaube ich. Also Kinder sollten wieder deutlich normaler in unserer Gesellschaft sein. Früher hat man Kinder bekommen und die waren da und die waren Teil des Lebens. Und ich finde, das sollte wieder normaler werden.
Also wir können da gerne mal drüber sprechen. Was würdest du sagen, ist denn da so wirklich der Hauptunterschied jetzt zum Beispiel zu Norwegen, wenn du jetzt auch sagst, dass der Staat da vielleicht ein bisschen besser unterstützen müsste? Was sind denn da so die Hauptunterschiede, die es vielleicht in Deutschland schwerer machen, früher Kinder zu bekommen?
Also ich denke, der Hauptunterschied zwischen uns und Norwegen ist, die Norweger haben keine Angst. Also so bescheuert, wie das klingt. Also in Norwegen ist es so, das Land hat durch das Öl keinerlei Schulden. sogar jeder hat irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, aktueller Stand sind irgendwie so 80.000 Euro, wenn sie irgendwie ihren großen Ölfonds, wo das ganze Geld gebunkert ist, an die Leute verteilen würden. Das heißt, die Leute gehen ganz anders an die Welt ran. Ja, in Deutschland ist es so, gerade durch die Sozialreformen, ich will jetzt nicht auf SPD und Grüne einhauen, aber Hartz IV hat uns da, glaube ich, nicht geholfen, dass wir den Leuten Vertrauen in die Zukunft geben. Ja, also, dass man beispielsweise nach einem Jahr Arbeitslosigkeit irgendwie quasi den kompletten Absturz vor sich schon hat und dann sein ganzes Vermögen ausgeben muss, bevor man dann vom Staat Hilfe kriegt. Das sind alles Sachen, die einem wenig Vertrauen in die Zukunft geben und auch dafür sorgen, dass man keine Kinder hat oder später Kinder hat oder mit Panik nur Kinder hat. Hinzu kommt, dass also die Unterstützung auf dem Arbeitsmarkt beim Arbeitgeber viel zu schlecht ist. Eltern werden oft komisch angeguckt, wenn sie irgendwie Probleme haben im Kindergarten, wenn ihr Kind krank ist, wenn sie eben nicht auf der Arbeit sind. Das ist hier in Norwegen komplett anders. In Norwegen ist es dann so, also ich sage hier in Norwegen, weil ich gerade kurz hier bin. da sieht es halt so aus, dass wenn Kinder krank sind beispielsweise, da ist es völlig normal, dass Eltern nach Hause gehen, von zu Hause arbeiten oder eben auch mal frei nehmen. Das ist völlig normal. Da guckt kein Chef böse. Das sind so Faktoren, die bei uns einfach nicht da sind. Also wir merken nicht, dass letztlich das Kind wichtiger ist als die Arbeit. Ja. Kinder sind unsere Zukunft. Kinder sorgen dafür, dass unsere Gesellschaft weiter existiert. Wenn wir keine Kinder mehr haben, hört unsere Gesellschaft irgendwann auf. Das sieht man in Japan, wo es wirklich in die Richtung gerade geht. Und der Staat sieht das einfach gar nicht. Ja, es geht nicht einfach nur um irgendwie Kinderfreundlichkeit, also dass wir jetzt irgendwie das Elterngeld einführen, solche Sachen. Es geht einfach um einen grundsätzlich anderen Blick auf Kinder. Und der wird einfach aktuell nicht gemacht, der ist nicht vorhanden. Und das ist so ein bisschen das, was ich eben versuche mit dem Buch auch zu fordern, weil ich wahrscheinlich auch früher Kinder gehabt hätte, wenn wir nicht die ganze Zeit diese Panik geschoben hätten, dass es vielleicht Probleme gibt, also mit unserer eigenen finanziellen Situation und so. Und das sind Sachen, die einfach nicht der Fall sein sollten in so einem reichen Land wie Deutschland.
Absolut, ja. Stimmt. Also jetzt, wo du so sagst, absolut, dass die Sicht auf Kinder auch eher so, ja, es ist eine Belastung. Es ist so eine Zusatzbelastung, Kinder irgendwie. Und man muss das dann irgendwie gut handeln können. Man braucht auf jeden Fall auch vielleicht viel Unterstützung, sei es finanziell und so. Ja, absolut.
Und ich meine, der Witz ist halt, also wir haben ja durch die Flüchtlingskrise 2015 auch viele Leute nach Deutschland auch bekommen, viele neue Leute, die auch diese Sache anders sehen als wir. Also wo Kinder noch völlig normal sind, ja, also wo Leute einfach aus einem anderen Kulturkreis kommen, wo Kinder einfach dazugehören. Da können wir noch eine Menge lernen wieder, weil früher war es einfach so, man hat Kinder bekommen, sie waren Teil des Lebens. Und dann musste man damit umgehen und konnte das auch, ja. Also das ist so ein bisschen das, was wir wieder lernen müssen, ja. Wir müssen lernen, Kinder gehören dazu. Kinder sind kein Projekt, ja. Also Kinder dienen nicht unserer Selbstverwirklichung, sondern sind einfach Teil des natürlichen Lebens, ja. Und wenn sie passieren, dann sollte man ihnen ein tolles Umfeld geben, aber sich auch nicht zu sehr stressen. Das ist auch so ein bisschen das Ding. Also wir haben auch immer gedacht, kriegen wir das überhaupt hin? Ja, wir hatten irgendwie in unserer Kindheit das ein oder andere Problem auch. Werden wir das wiederholen? Werden das Sachen sein, die irgendwie ganz schlimm sind vielleicht für unsere Kinder? Aber das ist alles Quatsch. Also ich meine, was ist besser, zu leben oder nicht zu leben? Ja, und ich finde immer, Leben ist besser. Ja. Also zumindest in unserer tollen Gesellschaft, wie das eben Deutschland auch ist. Ja, und dass wir uns diesen Stress machen, ist eigentlich völlig verrückt. Mhm. Hinzu kommt, das ist mir auch ganz wichtig, dass die Politik da keinen Finger krümmt aktuell. Ich meine, wie gesagt, es werden kleine Sachen gemacht, wie das Elterngeld. Das ist schon mal gut und richtig. Aber es gibt zum Beispiel für die Forschung kaum Unterstützung, was die Problematik anbetrifft mit zeugungsunfähigen Männern, aber eben auch Problemen, die Frauen haben bei der Schwangerschaft, beim Schwangerwerden. Da wird viel zu wenig Geld investiert. Da gibt es gerade einen aktuellen Aufruf bekannter Forscher, das sogenannte Essener Manifest, wo das nochmal ganz klar gesagt wird. Also da ist Deutschland in der Forschung ganz, ganz weit hinten. Da werden sogar mittlerweile auch Forschungsstellen noch geschlossen, aus mir völlig unerfindlichen Gründen. Und ich finde, die Aufgabe, die zentrale Aufgabe eines Staates ist nicht nur die normale Daseinsversorgung. Das heißt also, dass wir irgendwie in einem sicheren Land leben, dass es keinen Krieg gibt, dass wir irgendwie genügend zu essen haben, dass die Straßen okay sind, sondern auch eine diametral wichtige Aufgabe des Staates ist eben, dass der Staat weiter existiert. Und dazu gehören eben Kinder. Ja? Und das ist eine extrem wichtige Aufgabe. Und aktuell hat man das total ausgeblendet irgendwie. Man denkt, man kann das vielleicht durch Zuwanderung lösen, was eine Möglichkeit ist. Aber es sollte natürlich auch so sein, dass die Leute, die hier schon leben, ganz normal Kinder kriegen können sollten. Ja, und der Staat sollte sie dabei unterstützen. Es gibt seit 2004, seit dem 1. Januar, ist ein Gesetz in Kraft, was dazu geführt hat, dass Kinderwunschbehandlungen von Kassen nur noch zur Hälfte bezahlt werden. Auch nur eine gewisse Anzahl von Versuchen. Und das finde ich Wahnsinn. Also das ist, also man hat das auch in der Kurve genau gesehen, dass dann die Behandlungen auch runtergegangen sind. Ne? Also das heißt, wir belasten die Leute auch nochmal zusätzlich, dass sie das bezahlen müssen, dass sie Kredite aufnehmen müssen, nur um Kinder in die Welt zu setzen. Das finde ich unfassbar. Und das sind so Sachen, wo die Politik ganz, ganz dringend einfach aktiv werden muss. Also Kinder sollten nicht nur allgemein kein finanzielles Risiko sein, sondern auch eine Kinderwunschbehandlung sollte kein finanzielles Risiko sein.
Ja, da sagst du was ganz, ganz, ganz Wichtiges, definitiv. Und wie du ja vorhin schon gesagt hast, wenn man sich anfängt, mal so zu öffnen, dann auch im Freundeskreis, dann merkt man erstmal, wie viele andere Paare da auch betroffen sind. Und da kriegt man echt so ein Gespür dafür, dass es einfach immer mehr Paare eben auch werden und immer mehr Paare einfach diese medizinische Unterstützung gerne in Anspruch nehmen würden oder müssen und da vielleicht auch eben das Finanzielle schon noch eine große Rolle spielt. Also wenn wir jetzt gerade nochmal in der Thematik eingeschränkte Fruchtbarkeit oder Unfruchtbarkeit beim Mann bleiben, was einfach auch immer mehr Männer betrifft. Ja. Ich höre da eben ganz oft von meinen Klientinnen, dass die Männer dann ihre komplette Männlichkeit auch in Frage stellen. Also so ein bisschen nach dem Motto, wer bin ich eigentlich, wenn ich keine Kinder zeugen kann? Und es ist ja auch so ein Identitätsproblem, was Männer dann haben. Ist das was du nachvollziehen kannst? Kennst du das aus deiner eigenen Historie heraus, aus deiner Erfahrung?
Ja, definitiv. Also das war echt wie ein Schlag. Also ich meine, das gehört einfach dazu. Selbst wenn wir weniger Kinder haben oder so, ist es einfach Teil der Männlichkeit, dass man da seinen Beitrag leisten kann, sozusagen. Ich habe selber, wie gesagt, bin sofort aufgefangen worden, ja, sowohl von meiner Familie als auch insbesondere natürlich von meiner Frau. Aber das ist ja nicht immer so. Also da werden auch Lebenskrisen ausgelöst. Manchmal allerdings auch deswegen, weil Männer sich da nicht trauen, drüber zu reden. Ja, also Frauen sind oft viel, viel wärmer und viel, viel offener, sich mit dieser Thematik dann auch zu beschäftigen. Also viele Männer denken, sie werden dann sofort verlassen oder so, was natürlich meistens Quatsch ist. Aber das gehört definitiv dazu, weil man halt eine wichtige Sache, eine natürliche Sache einfach nicht kann, nämlich Kinder zu zeugen. Dementsprechend ist es total normal, dass man sich da komplett hinterfragt. Was auch wichtig ist, Zeugungsunfähigkeit hat ja nichts damit zu tun, dass man irgendwie impotent wäre oder so. Ne? Also man hat ganz normal Sex, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Es fehlt einfach nur eben die Samenzelle im Ejakulat jetzt bei mir oder es sind zu wenig Samenzellen, die Eizellen befruchten können. Das ist alles. Das hat nichts mit Impotenz zu tun, nichts mit anderen biologischen Faktoren. Also das ist ganz, ganz wichtig. Aber diese Hinterfragung kann ich total nachvollziehen, weil es einfach Teil unserer Männlichkeit ist. Und Leute, die besonders fruchtbar, besonders zeugungsfähig sind, sind dann auch so ein bisschen irgendwie in unserer Gesellschaft teilweise irgendwie hervorgehoben, zumindest in dem Sinne, dass man dann sieht, oh, der hat so viele Kinder gezeugt, wow. Also man guckt dann teilweise irgendwie vielleicht nicht darauf, ob der jetzt so ein guter Vater ist oder so. Also diese Fruchtbarkeit ist irgendwie immer noch so eine Marke. Was ich komisch finde, weil wir halt in der heutigen Gesellschaft über so viele Sachen auch reden können, über die wir früher nicht reden konnten. Ja? Also die Schwulen- und Lesben-Ehe, Transsexualität, solche Sachen, das ist alles normal mittlerweile, nicht überall. Also da gibt es noch eine Menge auch zu tun. Aber wir können viel, viel offener über Sachen reden. wo wir früher riesige Probleme hatten, wo viele Vollidioten einfach irgendwie wirklich fies waren zu Leuten, die heute endlich mal dann den Mund auch halten. Aber was Zeugungsunfähigkeit anbetrifft, ist es nach wie vor ein Tabu, ist es nach wie vor irgendwie eine Sache, wo Leute vielleicht auch drüber witzeln oder so. Nur dazu muss ich sagen, also es sind so viele Männer mittlerweile betroffen. Ich nenne das ein Weltproblem, weil letztlich irgendwie die gesamte Rate der Spermienkonzentration in den westlichen Ländern runtergeht seit den letzten 50 Jahren. Und Leute wie ich sind jetzt in der Minderheit, aber irgendwann könnten wir durchaus in der Mehrheit sein, wenn wir einfach nichts dagegen unternehmen. Das heißt, also das ist definitiv nichts, was wirklich ungewöhnlich sein wird in der Zukunft. Das heißt, den Männern, die betroffen sind, kann ich da einfach nur zurufen, du bist nicht allein, ja. Und geh offen mit der Thematik um, ja. Sag, was du fühlst, du bist nach wie vor ein Mann.
Ja, voll. Kannst du nochmal, wenn du dich daran erinnerst, Dezember 2016, als du das Spermiogramm dann das Ergebnis bekommen hast, was sind da dir für Gedanken so durch den Kopf gegangen? Auch, oder was hast du für Gefühle gefühlt? Also du kannst darüber so schön reden, deswegen kann ich dir so auch eben solche Fragen so schön stellen. Was ging da so in dir vor?
Also es war irgendwie erstmal das Gespräch war, also ich habe das im Buch auch nachvollzogen. Das Gespräch war so relativ locker, war wirklich ein netter Typ. Wir haben dann irgendwie noch so ein bisschen über Forschung geredet. Ich habe dann so meine Journalistenbrille auch so ein bisschen aufgezogen, gleich versucht, das irgendwie von mir wegzuschieben. Hab dann irgendwie noch Fragen gestellt, so genetischer Art und so weiter. Und als er mir das dann gesagt hat und habe ich es einfach erstmal nicht glauben wollen. Also es ist halt so eine Sache, die man einfach von sich nicht erwartet, ja. Also man glaubt das einfach nicht als Mann, dass man zeugungsunfähig ist, wenn einem das gesagt wird. Das ist so ein bisschen wie eine Krebsdiagnose, wo man auch das sofort irgendwie von sich wegschiebt, wo man einfach meint, das ist jetzt nicht mein Körper, das bin ich jetzt nicht, ja. Das ist Quatsch, das gehört nicht zu mir, da ist nichts irgendwie passiert in meinem Körper, was nicht gut ist. Und so ähnlich habe ich mich da auch gefühlt. Und ich weiß noch ziemlich genau, das war irgendwie so ein merkwürdiger Wintertag irgendwie. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Wetter genau war, aber ich erinnere mich noch, wie ich irgendwie auf der Straße stand und auf das blöde Taxi gewartet habe. Ich glaube, es war so Schneematschartiges, so irgendwie so Schneeregen kam runter. Also es war kein angenehmer Moment. Und dann bin ich irgendwie dann nach Hause, beziehungsweise habe vorher noch versucht, meine Frau zu erreichen. Die hat mich dann versucht zu beruhigen, hat mir sofort gesagt, sie macht alles, was man da machen kann. Was erstmal beruhigend für mich war, aber natürlich nichts an der Situation geändert hat. Und später habe ich dann also für mich selber so ein bisschen irgendwie immer das Gefühl entwickelt, es ist so wie, als wenn jemand gestorben wäre. Ja, also man hat irgendwie das immer im Hinterkopf in irgendeiner Art. Also es ist immer da, es ist immer irgendwie vorhanden. Man vergisst es immer wieder und dann erinnert man sich irgendwann wieder dran und dann ist es halt wieder voll da. Und das ist so ein bisschen dieser Rhythmus, der irgendwie da passiert. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt keine Probleme mit Leuten, die Kinder haben oder so, oder wenn ich Kinder sehe. Also ich würde jetzt nicht unbedingt irgendwie eine Wohnung mit Blick auf den Spielplatz nehmen. Die hätten wir beinahe übrigens mal gekriegt. Das haben wir dann nicht gemacht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, eifersüchtig auf Leute wäre. Obwohl manchmal schon so ein bisschen. Also das muss ich mir dann irgendwie dann vielleicht doch zugestehen. Aber ich habe kürzlich, hatte ein Interview und eine Veranstaltung mit einer Moderatorin, die irgendwie hochschwanger war. Und die hat dann vorher gefragt, ob das okay ist. Dann habe ich ihr gesagt, klar ist das okay. Aber es ist natürlich schon krass, dass man halt da natürlich immer wieder dran erinnert wird und dass es irgendwie immer wieder dann auftaucht. Aber es ist halt meine Situation und ich versuche halt da irgendwie auch das Beste draus zu machen.
Ja, ich finde, es ist auch irgendwie so, also wenn du so eine Diagnose bekommst, dann musst du ja mit einem Lebensplan auch irgendwie abschließen. Also beziehungsweise ja, mit so einer Vorstellung, die du halt hattest, wie es in deinem Leben läuft. Und das ist ja auch was sehr ja bedeutsam ist in einem Leben. Also dieses, wir kriegen Kinder, also das, wir haben ganz normal Sex und dann wird die Frau immer runder und dann haben wir da auf einmal ein Kind. Ja. Und damit halt wirklich abzuschließen und zu sagen, okay, that's not gonna happen für uns. Ja. Also das ist, deswegen finde ich den Vergleich mit, da stirbt was oder da oder so dieses, das passt sehr, sehr gut, diese Metapher tatsächlich.
Ja, also es stirbt auch eine Form von Zukunft einfach für uns, ne? Also ja. In unserer Familie kam noch hinzu, dass ich der einzige Namensträger bin oder gewesen wäre. Also derjenige, der den Namen dann auch weitergegeben hätte, weil sonst in der Familie sind halt nur Frauen da. Aber lustig ist, ein Cousin von mir hat jetzt unseren Familiennamen auch übernommen. Und der hat schon, ich glaube, der hat 2 Kinder mittlerweile, ja. Also da ist zumindest dieses Thema ist dann irgendwie gegessen. Aber ja, es fühlt sich merkwürdig an. Und ich muss auch zugeben, also ich weiß, wie unfassbar stressig eine Schwangerschaft ist und eine Geburt vor allem auch. Ich kann das total nachvollziehen, auch wie es ist, wenn man Kinder hat und dann diesen ganzen Stress mit dem normalen Job und so weiter, gerade in Deutschland, wo eben auf Kinder viel zu wenig geachtet wird im Berufsleben. Ich kann mir das total vorstellen, wie hart das ist. Aber es ist, glaube ich, eine Sache, die sich absolut lohnt. Andererseits ist es natürlich für uns, also es gab auch Gründe, warum wir einfach so spät damit angefangen haben, weil wir einfach ein gutes Leben und ein gutes, einfaches Leben hatten in dem Sinne. Wir konnten überall hinfahren, wir haben jetzt einen kleinen Hund, das war unser einziges Transportproblem sozusagen, aber der kann dann auch im Flugzeug mitfliegen und so. Das heißt, wir haben uns da auch in gewisser Weise natürlich auch eine Form von schönem Leben dann gemacht und deswegen auch die Sache dann aufgeschoben. Aber Sachen, die sich lohnen, sind meistens ein bisschen härter und das sind Kinder eben, ja, also Sachen, die sich lohnen. Und dann ist natürlich die Aufgabe, ein Kind zu bekommen, ein Kind großzuziehen, natürlich keine leichte, aber man hat davon auch viel. Natürlich gibt es später Eltern, die dann schlechte Beziehungen auch zu den Kindern haben, das muss man dann irgendwie natürlich dann auch einkalkulieren, dass sowas passieren kann. Aber es ist halt Teil unseres Lebens, ja. Und ich finde, man sollte es einfach wieder Teil unseres normalen Lebens machen. Und dazu gehört eben, dass es halt leichter wird, Kinder auch auf diesen Planeten zu bringen.
Absolut. Das hast du jetzt alles sehr schön gesagt.
Danke.
Was mich noch interessieren würde, ist, du hast vorhin schon angedeutet, dass deine Frau dir da einfach eine gute Stütze war und auch eine Ressource.
Ja.
Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie deine Frau damit umgegangen ist, quasi jetzt, wo man wusste, jetzt benutze ich einen harten Terminus, aber wer schuld ist, ja, in Anführungsstrichen. Wie hat sie sich damit gefühlt? Was weißt du, wie sie sich gefühlt hat und wie seid ihr miteinander da umgegangen? Wie ging es da weiter?
Also wir haben eine Beziehung, wo wir eigentlich über alles reden können. Ja, also es gibt nichts, worüber wir nicht reden. Ich finde, das ist halt auch so die Grundlage jeder Beziehung und jeder Ehe irgendwie. Wenn man nicht offen miteinander reden kann, dann sollte man sich vielleicht einen anderen Partner suchen, so hart das auch irgendwie klingt. Das heißt also, wir haben von vornherein sehr offen darüber geredet und ich habe mich von vornherein wirklich sehr aufgehoben und aufgefangen gefühlt. Ist ganz lustig, also wir haben jetzt so Leute, die dann irgendwie, nachdem sie das Buch gelesen haben, dann zu meiner Frau kamen und ihr dann so gesagt haben, oh, wie toll du damit umgegangen bist und so. Und sie will das eigentlich gar nicht hören, weil sie das so bescheuert findet, weil sie meint, das gehört einfach dazu, dass man seinen Partner da auch auffängt. Und wie gesagt, der Witz war halt, wir haben die ganze Zeit gedacht, einfach weil sie eben auch schon 40 war, dass es ein Problem sein könnte. Und dann haben wir dann irgendwie Ultraschall-Eierstockuntersuchung gemacht und dann wurde halt festgestellt, dass sie halt irgendwie noch eine ausreichende Zahl, eine relativ für ihr Alter relativ hohe Zahl von Eizellen noch hatte und so, nach dem, was man da so sehen kann. Das heißt, der Witz ist halt, dass genau sie das Problem eben nicht war, sondern halt nur ich erstmal. Wir haben halt sehr offen drüber geredet. Sie hat, wie gesagt, quasi sofort gesagt, sie macht da alles mit, was man mitmachen muss. Und letztlich haben wir uns halt dagegen entschieden, weil wir halt sehr stark uns auch informiert haben, wie halt die Chancen stehen, wie die Belastung ist, Hormone und so weiter, andere Erbkrankheiten, die auftreten können in dem Alter. Das sind halt alles Geschichten, wo wir dann irgendwann gesagt haben, es macht jetzt keinen Sinn mehr. Und deswegen haben wir uns da einfach nicht reinbegeben. Und das war halt eine bewusste partnerschaftliche Entscheidung, das auch so zu machen. Und da ich nicht vorhabe, meine Frau zu verlassen und sie nicht vorhat, mich zu verlassen, ist halt das jetzt unser aktueller Stand. Und damit müssen wir jetzt leben, damit müssen wir umgehen. Und so sieht es halt aus. Und ich kann halt nur jedem empfehlen, offen über sowas zu reden, sich vielleicht dann auch Hilfe zu holen. Also sowohl eigene psychologische Hilfe als auch vielleicht zu gucken, ob man einen Paartherapeuten findet. da muss ich gerade auch noch was sagen, was mich total wütend macht, dass Paartherapien in Deutschland nicht von der Kasse bezahlt werden. Finde ich Wahnwitz. Also das ist ja immer Privatvergnügen und auch nicht so teuer, nicht so billig, so rum. Aber das sind Sachen, wo man halt gucken muss, dass man halt schaut, dass man zumindest von außen dann auch noch Hilfe holt. Ich habe ein Kapitel in dem Buch, wo ich mich auch über das Thema so ein bisschen auslasse und verschiedene Therapieansätze da auch schildere, also was man bei einem Psychologen auch machen kann und so. Ich bin da großer Anhänger von, ich gehe auch seit langem zum Psychologen und mir hilft das immer. Ich bin da vielleicht als Mann relativ ungewöhnlich, dass ich da kein Problem mit habe, über Gefühle zu reden vielleicht. Aber ich habe für mich selber festgestellt, das ist so hilfreich und so ergiebig, das auch zu machen. Also nicht jede Sitzung natürlich, aber jemanden zu haben, der einen dann so ein bisschen irgendwie von außen auch betrachtet und einem dann auch sagen kann, du denkst vielleicht über Sachen falsch. Das ist sehr, sehr hilfreich. Und wir haben also auch noch eine Paartherapeutin, auf die wir ab und zu immer mal zukommen können, wenn wir halt irgendwie ein aktuelles Problem haben. Was ich auch total gut finde, weil man dann halt quasi noch so einen Dritten hat, der auch wieder anders auf die Beziehung guckt und dann uns beiden dann Erkenntnisse verschaffen kann. Und diese Sachen sind sehr, sehr wichtig.
Also würdest du sagen, wirklich offen darüber zu sprechen als Paar, über alle Emotionen, über Gedanken, ja, über Ängste?
Ja, ja, natürlich. Ja. Also ich, es ist lustig irgendwie, ich höre ja also jetzt auch von Leuten, die das nicht können irgendwie, und ich dachte immer, dass das zu einer Partnerschaft eigentlich dazugehört. Dann denke ich immer, vielleicht habe ich da auch sehr großes Glück gehabt oder so, aber redet miteinander, also das ist erstmal die Grundlage von allem.
Konntest du eigentlich schon immer so gut über deine Gefühle sprechen oder gab es auch mal eine Zeit, wo dir das schwer gefallen ist?
Es gibt sicher immer noch Sachen, wo ich Probleme habe, irgendwie die auseinanderzusetzen anderen Leuten gegenüber. Also ich neige dann eher dazu, dass ich dann vielleicht irgendwie übertreibe, indem ich halt Sachen viel zu häufig nachfrage oder so. Ja, wie fühlst du dich damit jetzt gerade, weil ich das und das gesagt habe oder solche Sachen? Also ich würde mich selber jetzt nicht als komplett extrem stabilen Menschen bezeichnen. Da arbeite ich echt noch dran. Und gerade heutzutage ist es oft so, dass gerade als Mann man lange irgendwie schon in gewisser Weise auch Kind bleibt. Ja, weil, wie gesagt, also man verschiebt das Vatersein oft sehr lange. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich abzulenken heutzutage. Also nicht nur das Internet, sondern weiß ich nicht, was es sonst noch an Hobbys gibt. Das heißt, ich arbeite sicher auch noch an mir und kann auch nicht über alles komplett irgendwie reden. Das würde ich jetzt wirklich auch nicht sagen. Aber ich bin so ein bisschen, glaube ich, weiter als manche anderen Männer. Aber wie gesagt, so genau weiß ich das auch nicht. Ich sehe es halt nur manchmal in meinem Umfeld, wo halt den Leuten irgendwie dann schon erklärt werden muss, was so ein Psychologe überhaupt macht und wo Psychologen auch Tabus sind, was ich auch nicht verstehen kann. Krass. Naja, meine Schwester ist auch Psychologin, vielleicht hat das irgendwie auch ein bisschen geholfen. Aber ich fand es irgendwie seit meiner Kindheit, wo ich das erste Mal zu einem Psychologen gegangen bin, fand ich das immer hilfreich und gut. Und ich kann es nur empfehlen, aber man muss natürlich auch den richtigen Psychologen finden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es ist gerade irgendwie, wenn man jetzt nicht privat versichert ist, wenn man ein Kassenpatient ist, ist es teilweise auch schwer, einen guten Psychologen zu finden. Da wartet man ewig, bis man einen bekommt. Und privat den zu bezahlen, wird sich auch nicht jeder leisten können. Und da die richtige Person zu finden, ist sicher auch nicht einfach. Also da habe ich bisher, glaube ich, ziemlich großes Glück gehabt, da also auch Leute zu finden, die dann mit mir dann auch harmoniert haben.
Schön. Was würdest du denn, also ja, wir sind jetzt mittendrin, Männer können nicht oder reden nicht so gerne über ihre Gedanken, Gefühle, können vielleicht, haben es vielleicht auch nie gelernt. Ne? Das ist ja auch was man erstmal lernen muss. Das sind Frauen einfach näher mit ihren Emotionen vielleicht auch verbunden. Aber was könntest du denn den Männern so als Empfehlung oder Tipp mitgeben, wie sie es schaffen, besser über ihre Emotionen zu reden oder vielleicht auch erstmal in Kontakt zu kommen mit ihren Emotionen?
Also erstmal würde ich jetzt Männern nicht unterstellen, dass sie nicht im Kontakt mit ihren Emotionen sind. Also ich glaube, das ist ein Klischee. Also heute definitiv. Ja, das ist ein Klischee aus Filmen und Büchern möglicherweise. Teilweise stimmt es sicher, also an jedem Klischee ist auch ein wahrer Kern. Wie soll ich das erklären? Also ich weiß es nicht. Ich meine, guckt halt mal in euch rein, aber ihr wisst selber, was gut für euch ist. Also Ich weiß, ich will jetzt irgendwie nicht vorschlagen, dass man meditiert oder mehr spazieren geht, mehr läuft, aber ich denke, Männer haben genügend Wissen darüber, wie sie irgendwie mit sich selber klarkommen. Also viele machen Sport, ich laufe viel zum Beispiel, was mir immer hilft, wenn ich mich aus dem Haus quäle. Also das sind definitiv Sachen. Also ich würde sagen, ich würde Männern da mehr zutrauen, definitiv. Und vielleicht sollten Frauen da manchmal auch irgendwie dann vielleicht auch mehr Fragen irgendwie stellen und dann ergibt sich da sicher was. Also ich würde Männer da also auch nicht so ein bisschen irgendwie aus dieser Falle rauslassen. Also ich glaube, die können da durchaus mehr und machen da auch gerne mehr, wenn man nur die richtigen Fragen stellt. Also Männer sind schon ein bisschen weiter, als sie vielleicht im Image irgendwie jetzt da auch sind. Also ich meine, weinen dürfen wir heute ja auch und also ich glaube da, also ich weiß es nicht, Männer sind auch nur Menschen, würde ich dazu sagen. Und hinzu kommt, ich kenne auch Frauen, die Probleme haben, über ihre Gefühle zu reden. Also so ist es jetzt nicht. Voll. Also es ist definitiv auch auf der anderen Seite manchmal irgendwie ein Problem.
Voll. Wenn du sagst, du hast in deinem Umkreis auch Männer, die ja quasi von einem unerfüllten Kinderwunsch betroffen sind. Wie sprichst du denn mit denen darüber? Also hast du da so Fragen oder sowas, dass du da ein bisschen tiefer kommst oder sowas? Oder wie läuft das ab? Also ja.
Also ich dazu muss ich sagen, das ist jetzt blöd, weil das irgendwie nicht zu dem passt, was ich gerade gesagt habe. Aber wie es da so ein bisschen läuft, ist halt, es ist relativ da gibt es den englischen Begriff matter of factly sozusagen. Also es ist sehr direkt, ja. Also so, wie gesagt, der eine Kollege, Freund hat mir da wirklich seine Spermiogramme vorgelegt und ich habe ihm dann einfach Tipps gegeben. Das und das könntest du noch machen. Fahr mal irgendwie bei der Klinik vorbei, achte auf das und das. Das ist, glaube ich, so die eine Sache. Aber sonst, klar, man stellt dann schon die Frage, wie fühlst du dich bei der ganzen Scheiße? Also man ist vielleicht irgendwie direkter ein bisschen, aber im Prinzip, ist ganz lustig. Also selbst im Internet gibt es wirklich kaum was, zumindest auf Deutsch, wo sich Männer miteinander irgendwie da verständigen. Es gibt in den USA, gibt es auf Reddit ein Forum, das heißt einfach Male Infertility. Da gibt es auch eine FAQ, da gibt es Hilfen, wie man Spermiogramme zum Beispiel analysiert, wie man mit bestimmten Operationen, wie der sogenannten These, das ist das, was bei mir gemacht worden wäre, nämlich die direkte Entnahme von Gewebe aus dem Hoden, um zu gucken, ob da noch Samenzellen drin sind. Da wird halt besprochen, wie Sachen funktionieren, ja, und da wird halt offen darüber geredet, ja. Mit den Gefühlen denke ich teilweise auch. Also, und da wird halt auch sich gegenseitig unterstützt. Ja, da schreibt dann einer, ich fühle mich damit scheiße. Und dann sagt der andere, ich kann das total nachvollziehen. Ja, ich denke, vielleicht reden da Männer ein bisschen irgendwie härter drüber. Aber letztlich ist es, glaube ich, kein großer Unterschied. Ja, also es macht uns genauso fertig, wenn das mit dem Kinderwunsch nicht klappt wie Frauen.
Ja, voll. Und das ist, also da gebe ich dir recht, Männer sind auch nicht in allen Belangen anders als Frauen.
Und Frauen sind auch nicht anders als Männer. Also ich kann nur dazu sagen, bei uns in der Wohnung baut meine Frau immer die IKEA-Schränke auf, ja, weil ich das irgendwie nicht kann.
Okay. Aber da sieht man, also das ist einfach, drüber reden und offen zu sein und zu merken, hey, ich bin nicht alleine und meine Gefühle, die trage ich nicht mit mir alleine rum und dieses schlechte Gefühl, sondern da gibt es andere, die haben genau den, die müssen durch den genau den gleichen Scheiß durch. Deswegen so schön, dass du darüber ein Buch geschrieben hast, was echt so ausführlich auf so verschiedene Themen eingeht. Und
danke.
Vielleicht nochmal ganz kurz auf eure, wie sie dies jetzt weitergeht. Du hast vorhin schon gesagt, so Pflegefamilie könnt ihr euch vorstellen. Adoption, Samenspende, These, wie seid ihr da jetzt gerade aufgestellt? Wie könnte es da weitergehen momentan?
Ja, also wie gesagt, der biologische Faktor ist halt einfach der, dass wir es jetzt nicht mehr probieren würden, also eine Kinderwunschbehandlung anzufangen. Weil wie gesagt, ich werde jetzt 45, meine Frau ist bald 44 und es wäre Wahnsinn, das jetzt zu probieren. wie gesagt, da ist uns einfach die Zeit davon gelaufen. Das ist scheiße, aber es ist halt so. Ich habe selber, so bescheuert das klingt, weil ich einfach wissen wollte, ob ich vielleicht doch irgendwie noch zeugungsfähig sein könnte, zwischendurch mal überlegt, ob ich einfach eine These beziehungsweise eine M-These, das ist die These unter dem Mikroskop, die halt nochmal deutlich genauer ist, 20-25% genauer, wo geguckt wird, in welchem Bereich des Hodens Spermien sein könnten. Ist übrigens ganz wichtig, das auch noch zu sagen, viele Männer wissen gar nicht, dass es solche Möglichkeiten gibt. Also die werden auch total beschissen aufgeklärt. Steht alles in meinem Buch. Also man sollte da ganz, ganz genau recherchieren, mit Ärzten reden, sich auch bewusst sein, dass in vielen Kinderwunschzentren fast nur Gynäkologen arbeiten, die dann Urologen dazu holen. Andrologen sind ja die wirklichen Experten, die sich um männliche Fruchtbarkeitsprobleme auch kümmern. Da sollte man gucken, dass man da wirklich einen Experten auch findet. Wie gesagt, M-These, These, ich hatte zwischendurch tatsächlich überlegt, das einfach machen zu lassen, um zu gucken, ob da vielleicht doch noch Samen drin sind. Dann habe ich mit einer Ärztin drüber geredet und die meinte irgendwie, also so nicht so direkt, aber ich paraphrasiere es jetzt mal, ich wäre bescheuert, es machen zu lassen. Narkose und Eingriff und so weiter, das ist alles ja nicht so harmlos und es macht auch, glaube ich, nicht viel Spaß, sich am Sack operieren zu lassen. Das machen Männer sehr ungerne, genauso wie Frauen irgendwie an ihre Gebärmutter oder anderen fortpflanzungsrelevanten Organen. Wie gesagt, ich hätte es noch gerne gewusst, aber es wäre völliger Wahnsinn, das zu machen, wenn dann keine Fruchtbarkeitsbehandlung zum Schluss dann wirklich dann geplant ist. Deswegen ist die Situation im Prinzip eigentlich die, dass wir gucken müssen, dass wir halt den Kinderwunsch in der Form abschließen, also unseren eigenen biologischen Kinderwunsch, bevor wir dann vielleicht in Richtung Adoption gehen. Wie gesagt, Pflegefamilie wäre so ein bisschen so der erste Einstieg. Da wollen wir jetzt mal gucken, dass wir da endlich mal hier in Berlin einen Platz kriegen in so einem Kurs, wo man da auch informiert wird, wie das alles funktioniert. Aber das ist eine Sache, die lassen wir langsam auf uns zukommen. Weil ich meine, jetzt ist es halt so, die Zeit spielt da keine große Rolle mehr. Es ist auch so, dass man mittlerweile auch in älteren Jahren auch noch adoptieren kann. Also da gibt es keine Grenze mehr. Zum Glück, muss ich dazu sagen. Eine Möglichkeit wäre noch Samenspende gewesen. Wie gesagt, ich finde toll, dass es diese Möglichkeit gibt. Aber wir wollten immer eigene Kinder. Und das betrifft sowohl meine Frau als auch mich. Es ist ein sehr umstrittenes Thema, habe ich mittlerweile auch gehört, weil ich halt selber im Buch gesagt habe, dass es für mich nichts ist. Aber es gibt halt Männer, die und Frauen, die dadurch wirklich ein Kind kriegen konnten. Und das ist ganz toll, dass das möglich ist. Aber es ist natürlich eine schwere Entscheidung, weil letztlich halt keine biologischen Kinder des Mannes dann in der Familie sind. Und man kann Kinder natürlich, selbst wenn sie nicht biologisch sind, genauso gut erziehen. Und das sind genauso meine Kinder dann, wie wenn das meine biologischen wäre. Aber in unserer Beziehung war es so, dass wir wirklich eigene wollten von uns beiden. Also meine Frau hat immer gesagt, wie toll es wäre, wenn wir halt quasi so eine Mischung zwischen uns beiden hätten. Ja? Und deswegen war das jetzt für uns keine Option. Aber wie gesagt, es ist wichtig, dass es die Möglichkeit gibt. Und ich beglückwünsche die Männer, die sowas dann auch machen, also die Samenspenden abgeben. Ich finde es wichtig, wenn Kinder auch die Möglichkeit haben, dann ihren biologischen Vater auch kennenzulernen. Da gibt es ja eine Gesetzesänderung, laut der das jetzt dann auch verpflichtend ist. Finde ich ganz, ganz wichtig, weil Kinder und Erwachsene immer wissen wollen, wo sie herkommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, diese Thematik war einfach für uns jetzt keine Option. Es hätte ja auch noch andere gegeben. Es gibt ja also auch die Embryospende, die möglich wäre, aber da kommt natürlich dann auch das Problem eben mit dem Alter meiner Frau, also die ganzen Probleme, die es da halt geben kann in der Schwangerschaft. Das heißt, der Status ist im Prinzip der, jetzt mal in Richtung Pflegefamilie zu gehen, aber auch, ich beschäftige mich auch mehr mit meinen Nichten und Neffen, ja, also um halt ein bisschen irgendwie da, also auch so meine Vaterseite irgendwie auch ein bisschen ausleben zu können.
Ja, voll schön, voll schön. Und Pflegefamilien, es gibt so viele Kinder, die glücklich wären, wenn sie ja einfach ein schönes, funktionierendes Elternnetz oder Familiennetz haben. Und ja, es ist ja auch was total Schönes, absolut. Ja, Benedikt, so schön mit dir zu sprechen. Das ist echt toll. Ich liebe es einfach, mit Männern zu sprechen, die einfach so nah an ihren Gedanken, Gefühlen dran sind, die einfach so gut
Danke.
reflektieren können, wie sie sich gerade fühlen. Und du hast dich ja auch einfach auch viel damit auseinandergesetzt, auch im Zuge
Ja,
deines
das stimmt.
Buches.
Das
Also,
stimmt. Also
ja.
ich bin da also auch beruflich quasi jetzt da bisschen näher an meinen Gefühlen, so komisch das klingt.
Und halt voll drin jetzt, ne, weil in dem Thema kenne ich ja von mir auch. Also wenn man sich dann auch
Ja.
nach außen öffnet mit dem Thema, dann ist das einfach ein ganz großer Teil von einem auf einmal. Und man wird oft darauf angesprochen und redet eine Stunde darüber in einem Podcast-Interview zum Beispiel.
Ja.
Ja, wenn man jetzt mehr zu dir, zu dem Thema Männer und Kinderwunsch und zu deinem Buch auch erfahren möchte, wo findet man dich, wo findet man die ganzen Dinge? Was kommt dann noch auf uns zu von dir vielleicht?
Ja, also es gibt erstmal eine Website, die heißt einfach ohnekind.de, in einem Wort, ohnekind.de. Mich gibt es auch auf Instagram. Ich bin irgendwie gerade bald bei 100 Followern. Yeah! habe auch ein bisschen festgestellt, dass Insta da, glaube ich, auch ein guter Weg ist, gerade so ein bisschen emotionalere Themen auch zu teilen. Ich habe außerdem noch einen Podcast in Vorbereitung, der sich intensiver auch mit den Themen aus dem Buch auseinandersetzt. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine Folge zur Adoption, wir haben eine Folge zur These, zur M-These, was Männer machen können, und gehen da also nochmal näher auf das Buch auch ein. Das mache ich zusammen mit einem tollen Kollegen, dem Jochen Dreyer, der unter anderem auch für Spiegel.de arbeitet. Und da gehen wir tiefer noch in die ganze Geschichte. Dann wird es hoffentlich im November noch ein Hörbuch geben zu Ohne Kind, das der wirklich fantastische Christian Berkel für uns gelesen hat. Ich hoffe, dass halt auch das Thema durch ein Hörbuch vielleicht auch nochmal vertieft werden kann. Weil ja, vielleicht will man mit so einem Buch nicht rumrennen, könnte sein, aber es ist halt auch so, dass wenn man das hört, das vielleicht also auch noch ein bisschen tiefer irgendwie geht. Mir sind Hörbücher sehr, sehr nah am Herzen, weil ich selber viel laufe und sehr viel spazieren gehe und dann Hörbücher höre. Das kommt noch. Wir haben so ein paar andere Sachen, die wir uns noch in der Hinterhand halten. Da sage ich jetzt noch nicht so viel dazu. Lesung ist aktuell wegen Corona ein bisschen scheiße. Also da geht leider nicht so viel. Da hatten wir jetzt eine kleine hier in Berlin in der Urania, aber es ist halt aktuell, es ist nach wie vor beschissen und es wird ja noch wieder schlimmer leider mit dem ganzen Corona-Quatsch. Und ich hoffe sehr, dass wir das Virus endlich besiegen und dass das jetzt langsam mal aufhört. Ja, wie gesagt, ohnekind.de ist, denke ich, die beste Ansprechadresse, um sich da weiter zu informieren. Und guckt euch das Buch unbedingt an. es war viel Arbeit und ich hoffe, dass ich damit Leuten auch helfen kann.
Ja, definitiv, absolut, weil es gibt einfach nicht so viel. Und der Bedarf ist einfach da bei den Männern auch. Und ich werde auf jeden Fall die Webseite, dein großes Instagram-Profil auf jeden Fall und alles Mögliche verlinken in den Shownotes, in den Beschreibungen.
Danke.
Genau, und ja, bin super gespannt auch auf deinen Podcast. Und genau, wann ist der Podcast-Launch ungefähr geplant?
Also ich denke, wir sind derzeit noch ein bisschen daran zu suchen, wo wir den Podcast platzieren. Also wir reden mit verschiedenen Unternehmen, die in dem Podcast-Business drin sind, weil es halt ein durchproduzierter Podcast ist. Also es ist nicht nur ein Gesprächspodcast. Ich komme ursprünglich auch aus dem Hörfunk. Das heißt, es ist so ein bisschen so featureartig mit O-Tönen und so weiter. Und da suchen wir gerade noch nach einer Heimat. Wenn wir die gefunden haben, kann es relativ schnell gehen, weil wir relativ einiges auch schon vorproduziert haben und auch schon einen Plan haben, wie wir machen. Die erste Folge kann man übrigens tatsächlich auch schon anhören, nämlich bei ohnekind.de in der Mediathek. Also da ist die Pilotfolge ist da schon online.
Ah, super gut. Sehr, sehr gut. Ja, schön. Auf jeden Fall verlinke ich alles und ich danke dir von Herzen für deine Offenheit und für das schöne Gespräch. Vielen Dank, Benedikt.
Ich bedanke mich auch sehr, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir heute.
Schön. Du Liebe, ich hoffe, dir hat das Gespräch gefallen und du konntest ja für dich, deinen Mann, deinen Partner da viel mitnehmen, auch im Umgang miteinander, was ich einfach so, so wichtig finde. Und da gehe ich absolut d'accord mit Benedikt, ist einfach viel darüber zu sprechen und viele Fragen zu stellen, vielleicht auch, ja, dem Partner viele Fragen zu stellen, wie es ihm damit geht, was er bräuchte, damit es ihm vielleicht besser geht, damit er ja besser vielleicht auch mit der Diagnose umgehen kann. Und ja, Kommunikation ist da einfach wirklich alles. Und auch die Scheu nicht zu haben, zu einer Paartherapie zu gehen oder zu einem Psychotherapeuten oder in ein Coaching, wenn es besser mit einem resoniert, wirklich da keine Scheu zu haben. Es macht wirklich jeder. Also mein Mann und ich waren auch in einer Paartherapie während unserer Kinderwunschzeit. Also das ist wirklich gar nichts Schlimmes, sondern es kann einen wirklich nur weiterbringen und man kann nur damit wachsen als Paar und auch als Einzelperson. Also absolute Empfehlung. Und ich verlinke dir die Webseite von Benedikt, ohnekind.de, in den Shownotes, sein Instagram-Profil. Wenn bis dahin der Podcast draußen ist, findest du auch den Link zum Podcast. Wir haben jetzt die Folge, jetzt ist Mitte Oktober. Wir haben die ein bisschen vorproduziert, sag ich mal. Wenn der Podcast bis dahin draußen ist, findest du auch den Link dazu und genau, und auch das Hörbuch. Und ja, ich kann dir das Buch wirklich nur ans Herz legen, einfach um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, wie geht es aus männlicher Perspektive, aber auch super viele spannende, hilfreiche Fakten und Wissen rund um das Thema unerfüllter Kinderwunsch und auch ja, männliche Sterilität, um da noch mehr Informationen zu bekommen. Genau. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als dir einen wunderschönen Tag zu wünschen oder einen schönen Abend. Pass sehr gut auf dich auf und von Herzen alles Liebe. Und denk dran, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.